Ich soll euch die Geschichte von Josia erzählen. Ich weiß nicht, wer die kennt. Josia war ein König im Alten Testament, einer so der Letzteren. Und über ihn wird manchmal gesagt, er war der letzte gute König. Also das Israel, das ist ja nachher in Nordreich und Südreich, in verschiedenen Teile da aufgeteilt. Und Josia war einer dieser letzten Könige. Und der hat überhaupt keinen Rückhalt irgendwie in der Familie gehabt, so, ne? Also er hat einen ziemlich fiesen Großvater gehabt. Sein Vater war auch kein richtig guter Vater gewesen. Und er musste da irgendwie mit klarkommen. Das können vielleicht einige von uns nachvollziehen, so, ne? Dass wir von zu Hause aus irgendwie, dass wir damit klarkommen müssen, dass wir von zu Hause keine guten Vorbilder haben. Den nächsten Teil könnt ihr wahrscheinlich nicht mit dienen. Als der 8 war, ist er dann König geworden, weil sein Vater früh starb. Das sind die Holländer, das wird heute den ganzen Tag passieren. Genau. Und aber ihr könnt das bestimmt auch nachvollziehen, dass man auf einmal vor so total unlösbare Aufgaben irgendwie gestellt werden und weiß gar nicht, wie komme ich da jetzt raus aus dieser Nummer oder wie löse ich das irgendwie. Also mit 8 ist er König geworden. Und dann verliebt er sich irgendwie in Gott. Also sein Vater war kein Vorbild da, sein Großvater war kein Vorbild da. Irgendwie verliebt er sich in Gott. Und da kam mir natürlich gleich die erste Frage, wie passiert das eigentlich? Ja, wie verliebt man sich in Gott? Ich weiß nicht, wie ihr das beantworten würdet. Wenn man gar kein Vorbild hat, muss es ja irgendwie so ein Geschenk sein oder so, ne? Und ich versuche es mal an der Geschichte deutlich zu machen. Kevin ist 13,5, geht auf städtische Gymnasium Bad Segeberg. Da komme ich ja her. Und Kevin hat sich unsterblich verliebt in Michelle Gruber-Schmidt. Doppelnamen sind so sexy. Michelle Gruber-Schmidt geht schon eine Klasse höher, in die 8. Klasse. Und Michelle Gruber-Schmidt ist so wahnsinnig schön und das ist ihm dann irgendwann aufgefallen. Jetzt hat er allerdings das Problem, das hat man ja manchmal, er ist weder schön, noch ist er besonders schlagfertig und reich ist er auch nicht. Der hat nicht so viel zu bieten, der Kevin. Und Michelle Gruber-Schmidt weiß gar nicht, dass er existiert. Und er weiß gar nicht, wo seine Liebe irgendwie für sie, wie er die ausdrücken soll. Und dann passiert was total Cooles. Habt ihr in den Schulen immer noch diese total unbequemen Holzbänke? So ein bisschen wie die damals hatte man die noch, ne? Also ich bin ja ein anderes Alter als ihr. Dritte Stunde in der Aula werden diese ganzen Holzbänke da irgendwie zusammengestellt. Und man muss dann, so wie hier ihr in euren Reihen, man sitzt da irgendwie zusammen und ganz viele Leute kommen zu spät und man quetscht dann immer so ein bisschen. Und Kevin und seine Freunde sind da und die sitzen so ziemlich weit außen in der dritten Reihe vorne. Und dann passiert dieses Wunder, Michelle Gruber-Schmidt und ihre Freundin, die kommen so ein bisschen spät. Die werden dann da von den Lehrern irgendwie in die Reihen gezwängt. Und jetzt sitzt Michelle direkt neben Kevin. Und weil ihre zwei Freunde noch dazukommen, kommt es zu dieser Berührung zwischen seinem rechten Knie und ihrem linken Knie. Und ihr wisst ja, dass das Universum wahnsinnig groß ist. Für Kevin in diesem Moment reduziert sich dieses Universum, dieses wahnsinnig große Universum auf diesen kleinen Punkt, Zentimeter nur, wo sich sein Knie und das Knie von Michelle Gruber-Schmidt berühren. Und er ist so aufgeregt. Ich berühre Michelle. Und dann passiert was anderes Interessantes. Ihre beiden Freundinnen werden nach vorne gerufen, weil die irgendeinen Preis gewonnen haben. Und dann kommt der Lehrer, der dicke Jan Kleinschmidt. Und dessen Hintern ist ungefähr so groß wie die beiden Hintern von ihren Freundinnen zusammen. Und der setzt sich auf die Plätze von den Freundinnen, sitzt also auf der rechten Seite von Michelle. Und jetzt muss sie mit ihrem Knie noch ein bisschen weiter. Also diese Berührung ist immer noch da. Und es berührt sich tatsächlich auch das Knie von Jan Kleinschmidt. Aber für ihn ist das ganz anders. Das ist gar nicht so. Für ihn ist das nicht. Das Universum reduziert sich auf diesen kleinen Abschnitt der Welt, er kennt Michelle und er mag Michelle total gerne. Die ist ein bisschen vorlaut, aber so sind 13-, 14-jährige Mädchen ja. Und sie hat eine 2 in Geografie und das findet er total gut. Und jetzt die große Frage, warum erzähle ich diesen ganzen Blödsinn? Deine Beziehung zu Gott, ist die mehr wie Kevins oder ist die mehr wie Jan Kleinschmidt? Hast du mehr so eine intellektuelle Beziehung zu Gott oder hast du so eine charismatische Beziehung zu Gott? Und wechselt das manchmal? Und ist eins besser als das andere? Das ist ja die große Frage. Und ich glaube, für einige Leute ist es eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich habe neulich einen Freund von mir getroffen und der hat sein Leid geklagt, weil an dem Wochenende ist seine Gemeinde, die sind komplett auf so eine charismatische Konferenz gefahren und er kam damit nicht klar. Und er hat gesagt, und seine Frau ist noch Afrikanerin, die ist viermal die Woche hier in Hamburg in ihrer Gemeinde und die machen ganz viel und die hat immer diese charismatische Beziehung zu Gott irgendwie und das fühlt sich immer ganz, ganz toll an. Und er sagt, wenn die alle aufstehen und so ganz verklärt gucken, ich kann da gar nichts mit anfangen. Und er fühlt sich irgendwie als Christ zweiter Klasse. Und ich lerne von dieser Geschichte von dem Josia, ich glaube, das ist ein Geschenk. Also wenn der keine Vorbilder gehabt hat oder so, der hat ja nicht Gott gesucht. Gott hat ihn irgendwie gefunden. Und ich glaube inzwischen, also wenn deine Beziehung eher kopfgesteuert zu Gott ist, hab kein schlechtes Gewissen, dass du mehr sein musst wie die anderen. Und wenn deine Beziehung zu Gott irgendwie gar nicht so kopfgesteuert ist, sondern das ist alles Gefühl und so weiter, das ist auch total okay. Und beides ist mal gut. Und ich merke, wie sich das in meinem Leben ständig mal ändert. Also ich habe dann mal eine Phase, wo es sehr intellektuell ist, und habe ich mal eine Phase, da liebe ich Gott einfach irgendwie über alles. Wenn ich so einen Sonnenuntergang sehe oder so einen Sonnenaufgang, passiert eigentlich selten, aber weil wir ja im Norden wohnen. Aber es passiert ja. Und also da fühle ich mich dann Gott auf einmal, da habe ich tatsächlich so eine charismatische Beziehung zu Gott. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, musst du sie irgendwie Ausdruck finden. Und das ist eine gute Frage. Wie Beziehung, wenn du sagst, ja, ich glaube an Gott, verändert das dein Leben irgendwie? Findet das irgendwie Ausdruck? Und für Josia war das ganz spannend. Also der hat dann geguckt, was mache ich denn jetzt? Also ich liebe diesen Gott. Irgendwer muss ihm davon von Gott erzählt haben und er ist jetzt erst 8 Jahre alt, aber er wird ja dann auch älter. Und 16 Jahre später beginnt er sein Herzensprojekt. So, das Wohnzimmer Gottes war ja damals für die Juden der Tempel. Und dann lässt er überall Geld einsammeln, findet Gleichgesinnte irgendwie, die mit Gott was anfangen können, die noch von Gott gehört haben. Und dann sammelt er Silber ein und dann machen sie den Tempel total schön. Und so findet das bei ihm Ausdruck. Und dann passiert was total Spannendes. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Dann laufen die in diesem Tempel rum, den sie jetzt schick machen. Und dann kommt einer und findet so ein Buch, eine Tora. Also das ist tatsächlich, als wenn wir hier alle zusammen so einen Frühjahrsputz finden würden. Und auf einmal, Michael sieht dahin, guck mal, B-I-B-E-L, Bibel. Und dann fängt er da an zu, da stehen ja Geschichten über Jesus drin. Und wir sind ja die Jesus Friends. Das hat ja was mit uns zu tun, so, ne? So muss das damals für die gewesen sein. Also keiner hatte ewig mehr in die Tora geguckt. Und auf einmal sagt er, ich kann was über diesen Gott, den ich liebe, rausfinden. Bis da wusste er gar nichts über diesen Gott. Da war seine Beziehung nämlich nur, gar nicht intellektuell, sondern irgendwie nur charismatisch, so, ne? Und dann macht er Lesestunden. Weil sein Glaube muss ja irgendwie Ausdruck finden. Dann macht er Lesestunden und wenn du damals ein Mann warst, es war eine andere Zeit, dann wurden alle Männer wurden dazu verdonnert, immer jeden Tag zur Lesestunde zu kommen und dann wurde aus der Tora vorgelesen. Und die durften das dann ihren Frauen erklären. Das war eine andere Zeit. So, wir werden heute ganz viele Sachen anders gemacht. Und dann liest er da in der Tora bestimmte Sachen und dann fängt er an, die auszuleben. Und da sind auch ein paar Sachen, die er macht, die wir heute wahrscheinlich total bescheuert finden würden. Eine Sache, die er macht, ist, der lässt alle Propheten, die irgendwie falsche Propheten sind, die lässt er alle umbringen. Aber das macht er aus Liebe zu Gott. Ist kulturell, würden wir heute anders machen. Das nächste, was er macht, das würden wir vielleicht heute auch machen, er liest vom Passafest und wie cool das ist, dass die damals gefeiert haben, dass das Volk aus der Sklaverei befreit worden ist. Und dann lässt er wieder das Passafest feiern und alle feiern und so weiter und feiern dabei Gott. Und sein größtes Projekt ist dann einfach, dass er den Tempel ausbauen lässt und wieder schön machen lässt, so, ne? Und ja, dann kommt der große Moment in seinem Leben. Er ist 35 und er zieht in seinen ersten Kampf. Ein König hat sich damals darüber definiert, wie viele Kämpfe er gewonnen hat. Und sein Volk Israel hat so eine Koalition mit Assyrien, nicht zu verwechseln mit den Syrern, das sagen mir meine syrischen Freunde immer wieder. Das waren ganz andere Leute, das waren die Assyrer, mit denen haben sie diese Koalition und die gehen gegen Ägypten in den Kampf. Und dann zieht er das erste Mal im Kampf, reitet da auf seinem großen schwarzen Pferd in den Kampf rein. Nicht Nacho, sondern Necho heißt er, der Pharao aus Ägypten. Der sieht ihn und er reitet mit seinem Schwert auf ihn zu und bringt ihn um. Und das ist das Ende der Geschichte. Toll. So, ne? Und ich habe da so wahnsinnig viele Fragen. Und ich habe euch natürlich drei mitgebracht, weil dass ihr dann merkt, dass das eine Predigt war, ne? Und dass ich dann auch irgendwie drei Punkte habe zum Schluss. Und das sind die Fragen da am Ende. Diese eine Anmerkung, die ich vielleicht machen soll, dass diese Geschichte, die endet ja im Prinzip, bevor sie anfängt. So richtig, ne? Und vielleicht ist das mit deiner Liebe auch manchmal so. Dass du verliebst dich total in irgendwen und du willst deiner Liebe irgendwie Ausdruck geben und dann ist es irgendwie vorbei und das klappt irgendwie nicht. Oder und wer weiß, dass wenn dir das mal passiert ist, du bist nicht die Einzige oder der Einzige. Also da gibt's einige Beispiele so, ne? Trotzdem ist er am Ende bekannt als der letzte gute König, den Israel hatte. So, obwohl er keine Schlacht gewonnen hat, der hat nichts Sagenhaftes gemacht, hat den Tempel ein bisschen aufgeräumt, hat vielleicht ein paar Sachen gemacht, die wir heute anders machen würden, aber er hat Gott geliebt. Und das war wichtig. Dann das Zweite ist, diese Idee, dass der Glaube irgendwo wohin muss. Vielleicht habt ihr euch die Frage auch schon mal gestellt, wofür lebe ich eigentlich? Ja, wofür will ich mal stehen? Und er wollte dafür stehen, und das finde ich ganz ganz cool. Ich möchte eine Person sein, die Gott liebt und das irgendwie zum Ausdruck bringt. Das ist ihm total wichtig. Ich will den Willen Gottes tun. Und wie das aussehen kann, das kann ja sehr individuell sein. Ich hoffe, dass ihr keine falschen Propheten umbringt. So, ne? Aber wir hatten neulich mal ein Erlebnis. Das letzte Mal, als wir zusammen als Familie in Kanada waren, da habe ich Church Hopping gemacht. Ich war in drei verschiedenen Kirchen. Wir waren nicht so wahnsinnig lange da. Und habe in jeder irgendwie was gelernt. Und ich gehe da manchmal in so Kirchen rein und will dann auch gucken, wie machen die das. Und das erste war so eine kleine Kirche an der Sunshine Coast, wo wir da halt gewohnt haben. Da sind jetzt die Kirche, die wir damals mit gegründet haben. Da sind kaum noch Leute, die hat sich sehr verändert. Da sind kaum noch Leute da von diesem Gründungsteam, was wir damals hatten. Und viele von denen, die gingen jetzt in diese eine Kirche und sagten, sind total freundliche Leute. Und dann sind wir in diese Kirche gegangen, waren total freundliche Leute. Wir sind zigmal begrüßt worden von irgendwelchen Leuten. Und dann war vorne so eine Predigt und da haben sie uns dann erzählt, dass es keine Erderwärmung gibt und haben dann ein Bild von einem Eisbären gezeigt und irgendwie dadurch haben sie es dann bewiesen gehabt und das war alles total komisch, also war von der Lehre total bescheuert irgendwie meiner Ansicht nach, von meinem Wertesystem und so weiter, aber die Leute waren total nett. Und dann waren wir in Kelowna und dann bin ich in so eine Kirche gefahren, die hieß The Garage. Das klingt ja schon mal cool, ne? The Garage. Und ratet mal, wie die Türen vorne aussahen, wenn man reinkam. Wie Garagentüren. Voll cool, so, ne? Und dann kamst du da rein und da haben sie mir so ein Bulletin in die Hand gedrückt. Da stand dran drin, dass ihnen Fellowship und Gemeinschaft wahnsinnig wichtig ist. So. Es hat mich keiner angesprochen. Das haben sie in der Gemeinde gemacht mit diesen ganzen schlechten, mit der schlechten Theologie. Aber ich war total entertained. Also du konntest hier dann nach vorne, die haben das so gebaut wie so ein Foyer in einem Kino. Also ich habe mich dann vorher so einen Kaffee holen können, saß dann mit meinem Kaffee da drin. Die Band war gut. also nichts gegen heute, aber die waren schon gut, so, ne? Und alles war irgendwie super. Und ich ging da raus und war total entertained, aber habe keinen irgendwie getroffen oder so. Also Gemeinschaft, was sie sich auf die Fahne geschrieben haben, das konnten die nicht so gut. Oder ich sah blöd aus, kann ja auch sein. Aber alles andere war super, ne? Und ja, das ist auch interessant, aber ist auch nicht so meins. Und dann haben wir uns mit unserem Freund Graham getroffen, in so einer Kneipe irgendwie oben, wo du auf Kelowna runtergucken konntest. Das war richtig cool, haben richtig gutes Gespräch gehabt. Und dann sagt er, wie lange seid ihr noch hier? Ich will euch gerne mal meine Kirche zeigen. Und dann waren wir nur noch bis Mittwoch oder Donnerstag da, also nicht mehr an einem Sonntag. Sagt er, ist egal, kommt am Mittwoch mal vorbei, da machen wir so ein Barbecue. Da grillen wir Hamburger für Obdachlose. Und die kommen auch immer in unsere Kirche. Das ist so unsere Kirche. Wir machen ganz viel so Kunst mit Obdachlosen und so. Und dann waren wir da und so ein Typ hat Lolly erklärt, die ganzen Indianernamen, Native Canadian Namen von den ganzen Städten, die da irgendwie so waren. Und das war total cool. Und sie hat ihm versprochen, dass sie direkt geht und ein Lied drüber schreibt. Das war vor 6 Jahren, glaube ich. Dann haben wir uns mit diesem einen Pärchen unterhalten, denen das vor 3 Monaten noch richtig gut ging, finanziell. Und die lebten jetzt auf der Straße. Und dann habe ich gedacht, wir sind 100 Mal in Kelowna gewesen, Lolly kommt daher so, ne? Die Leute gab's bestimmt damals auch, als ich da war, als wir da gewohnt haben. Aber ich habe das nie mitgekriegt. Und das hat mich, also diese Kirche für die Obdachlosen, das hat irgendwas mit mir gemacht. Also irgendwie hat es mein Herz so wahnsinnig berührt, dass das eben wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist, so, ne? Und ich glaube, da habe ich gelernt, das ist eine Sache, die meinem Gott total wichtig ist. Und ich möchte für die Sachen stehen, die Gott mir irgendwie aufs Herz legt. Und da muss ich irgendwie was machen. Und also ich habe nach wie vor so Connections mit der Kirche über unseren Freund Graham und weiß so ein bisschen, was da passiert und bin total begeistert davon und für soziale Gerechtigkeit will ich als Person stehen. Was mich zu meinem allerletzten Punkt bringt, das Warnlicht. Ich glaube, dass so eine Momente so ein Warnlicht sein können, die kann man aber auch ignorieren. Wir haben jetzt mal ein Auto, mit dem wir total zufrieden sind, wo noch nie was kaputt gegangen ist. Das kann ja immer mal kommen, aber es war noch nicht so. Davor sind wir so einen alten Touran gefahren und immer mal wieder ging so eine Warnleuchte an. Da stand ein Engine drauf. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen, aber ich hatte einen Trick. Ich wusste, wenn ich jetzt, eigentlich müsste ich jetzt in die zu unserem Schrauber fahren und das wird dann richtig tierisch teuer. Aber es gab so einen Trick, wenn man das Auto ausgemacht hat, wieder angemacht hat, manchmal ging dann das Engine-Zeichen nicht wieder an. Dann ist alles gut, ne? Ja, genau. Und meistens war das auch so. Und ich glaube, wenn ihr so Lebenserfahrungen macht, wo Gott in euer Leben reinsprechen möchte und sagt, das ist eine Sache, die mir total wichtig ist, hättest du da nicht auch Bock drauf? Da kann man ganz schnell den Schlüssel wieder umdrehen und sagen, hoffentlich geht das nicht wieder an. Und das wäre einfacher und billiger. Aber wenn dieser Gott, in den Josua sich verliebt hat, wirklich gut ist und unser Bestes will und das Beste für diese Welt, dann würde vielleicht was passieren, wenn wir auf diese Warnzeichen anfangen zu reagieren. Vielleicht gar nichts Dramatisches, bei Josia war das wirklich nicht dramatisch, aber vielleicht auch manchmal was richtig Dramatisches, aber auf jeden Fall möchte ich eine Person sein, die für die gleichen Werte steht, für die Gott irgendwie steht in dieser Welt. Und ich möchte rausfinden, was sind das für Werte? Und wenn so ein Warnlicht mal angeht, möchte ich das ernst nehmen, weil ich darauf vertraue, dass er gut ist, obwohl ich weiß, dass es manchmal eine ganze Menge kostet. Amen.